willkommen bei GoTo Network. GoTo Network ist der Interview-Podcast, bei dem ich für euch spannende Gäste aus der Welt des Vertriebs interviewe, um herauszufinden, wie die Zukunft im Sales aussehen wird. Ich bin dein Gastgeber Christoph Karger. Ich freue mich, dass du dabei bist und wünsche dir viel Spaß beim Zuhören.
Hallihallo, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge bei GoTo Network. Freue mich, dass du wieder mit dabei bist und bin total gespannt auf die heutige Folge. Eigentlich aus mehreren Gründen, weil ich glaube, Maria und ich haben uns das erste Mal persönlich gesehen. Es muss Oktober letztes Jahr gewesen sein, bei einem Dinner von Artist im Kontext der Zukunft Personal in Köln. Aber kommt aus meiner Heimatstadt oder lebt in meiner, zumindest Geburtsstadt. Ich war lange, habe ich nicht mehr da gelebt. Und wir haben da seitdem, ich glaube, immer wieder guten Austausch gehabt, immer wieder gute Impulse gehabt. Und sie kommt mit den allerbesten Empfehlungen von Ben, der ja auch schon zweimal zu Gast war, den ich natürlich auch im Vorfeld gefragt habe, hey, was sind eigentlich die Themen, über die wir sprechen sollten, abgesehen von denen, die wir gemeinsam haben. Und er sagte, Maria ist die Person, die du im Podcast haben musst. Insofern, Maria, freue ich mich erstmal sehr, dass du da bist und dass wir uns heute mal austauschen.
Ja, Hammer. Vielen lieben Dank. Was für eine Intro. Jetzt kann ich eigentlich nur noch nicht performen, aber gut, egal. Ich versuche mal, diesen Erwartungen jetzt auch gerecht zu werden und freue mich total, heute hier zu sein und dass wir über ein paar spannende Themen sprechen, die vermutlich ganz, ganz viele da draußen im Sales jeden Tag auch haben. Von daher, let's go.
Unbedingt. Ich freue mich auch und bin total gespannt, vor allem, weil ich glaube, wir hatten das eingangs so ein bisschen mit dem Augenzwinkern gesagt, so vor einem Jahr beim Artist Circus kannte dich gefühlt niemand. Jetzt bist du über den Zirkus gelaufen und jeder war so, hi. Mhm. So, ne? Als wär das deine Veranstaltung. Und bin total gespannt, genau die Themen, ne? So Personal Branding, wie du das aufgebaut hast, wie du dieses Standing, die Reputation aufgebaut hast und Co. Bevor wir da rein starten, möchtest du nochmal für die 2, 3 Leute, die dich vielleicht noch nicht kennen, weil sie auch nicht beim Artist Circus waren, sagen, wer du bist, was du machst?
Super gern, klar. Genau, also erstmal würde ich natürlich auch jedem empfehlen, da hinzugehen. Und dann sehen wir uns hoffentlich 2026. Ich bin immer noch traurig, dass es noch 11 Monate dauert, bis der nächste stattfindet. Aber ja, wer bin ich? Ich bin Maria, komme aus dem wunderschönen Bonn, also auch deiner schönen Geburtsstadt. Wohne dort auch wieder und bin die Gründerin von Koios. Da unterstützen wir AEs, SDRs, aber auch Teamleads im Sales eben besser zu werden, sicher im Vertrieb auch zu sein und ganz, ganz, ganz wichtig, natürlich auch meine persönliche Vision, noch mehr Frauen in den Vertrieb zu bringen, dass auch die Freude daran haben und sich genauso in den Job verlieben wie ich. Und genau, mache dementsprechend selber noch Sales, kam davor aus dem Software Sales, aus dem Innovationsbereich. Viele, viele Jahre habe mich da in den Job verliebt und habe dann gesagt, hey, jetzt wechsle ich die Seiten, um ganz, ganz vielen anderen Menschen es leichter zu machen im Vertrieb.
Mega spannend. Da machen wir, würde ich sagen, fast das Gleiche. Aber ich glaube, wir haben zumindest die ein oder andere Überschneidung. Und auch das ist natürlich immer sehr, sehr cool, finde ich, dass man da gemeinsam einfach in dem gleichen Markt arbeitet, gemeinsam Bewusstsein schafft und da gar keinen Konkurrenzgedanken hat. Ich hatte das immer total spannend bei 2, 3 Startups, in denen ich war. Da hat sich immer von der Geschäftsführung raus so eine Art Hass gegen die Marktbegleiter entwickelt, den ich nie verstanden habe.
Voll. Ich kann das ehrlich gesagt auch nicht nachvollziehen und gerade ich finde so in unserem Space, deswegen finde ich das auch total schön. Mittlerweile haben wir so ganz viele Partneranfragen und ich spreche mal super gerne mit jedem von diesem Unternehmen und Communities, weil ich mir denke, wir haben doch alle die gleiche Version. Wir wollen alle, dass die Startups überleben, dass die Scale-Up ihre Wachstumsziele erreichen und dass die Personen, die den Sales machen, nicht so viel Druck verspüren, ihre Ziele erreichen, Spaß daran haben. Das heißt, warum sollte ich jetzt groß irgendwas gegen jemanden haben, klar, wenn irgendwie mal, weiß ich nicht, ein Deal hässlich wird oder so, oder wenn ein Marktbegleiter wirklich schlecht über jemanden redet, das ist natürlich ein No-Go, aber alles andere, finde ich, sagen jeder hat seine eigene Positionierung und wenn du keine Positionierung hast, dann bist du eh falsch in dem Markt. Und wie selten ist es bitte, dass du eine Lösung schaffst, wo du keinen Wettbewerb hast. Also von daher musst du halt einfach auf dich schauen und das ist, ich weiß gar nicht, wer war das denn? Ach genau, vielleicht der Alexander Dosse, vielleicht kennst du den auch, der hat sich ja auch gerade mit einer Sales-Lösung bezüglich Provision selbstständig gemacht und hatte einen coolen Post. Ich habe mir ganz am Anfang habe ich mir so ein Bild ausgedruckt: Winners focus on winning, losers focus on winners. Und das ist eigentlich genau das. Du sollst dich selber nur auf deine eigenen Sachen konzentrieren und es bringt dir gar nichts, wenn du immer einfach nur schaust, oh, was machen denn meine Wettbewerber? Ist ja, sollte ich nicht auch in die Richtung oder so? Bringt dich in meinen Augen einfach nicht vorwärts.
100%ig. Ich fand das Buch The Infinite Game, glaube ich, hieß es, von Simon Sinek dazu auch ganz spannend, der eben auch genau das gesagt hat. Am Ende, so weißt du, wenn dein Hauptkonkurrent auf einmal sagt, ja, ich, keine Ahnung, mache jetzt kein Sales-Training mehr, sondern ich mache jetzt, I don't know, ich baue jetzt Handys, dann sagst du ja nicht auch, mache ich auch, sondern
Boah, wär schwierig. Ich glaube, da würde ich nicht bevor.
Insofern, Maria, bevor wir reinstarten, beziehungsweise um reinzustarten, auch für dich die Frage, die ich für all meine Gäste habe. Was denn für dich so die unbequemste Wahrheit im Sales ist und wie gehst du damit um?
Ich würde sagen, die unangenehmste Wahrheit ist schon der ständige Leistungsdruck. Denn im Sales bist du tatsächlich halt echt nicht viel wert, wenn du nicht deine Zahlen bringst. Das ist sehr, sehr blöd. Das ist ganz, ganz anders als in vielen Bereichen. Natürlich hat jeder seine Ziele, seine KPIs und Co., wie sie gemessen werden, ob sie gute Arbeit machen. Aber im Sales sind wir halt echt gläsern, ne? Also, wenn du da halt nicht deine Quote erreichst, klar, es gibt nette Arbeitgeber, die tolerieren das mal über einen längeren Zeitraum, wenn du vielleicht nur 70, 80% oder so erreichst. Aber dadurch, dass das Unternehmen natürlich auch von dir abhängig ist und du diese Verantwortung trägst, musst du diese Zahlen halt erreichen. Und ich frage mich schon, ob dieser Leistungsdruck lebenslänglich gut ist für einen oder ob das einen noch krank machen könnte. Ich bin jetzt erst 10 Jahre im Sales. Da kann ich sagen, geht noch gut, macht Spaß. Aber ich weiß nicht, wie das vielleicht so nach 20, 30 Jahren oder so auch mal ist. Aber auf der anderen Seite, ich mag es, ich kann sehr, sehr gut damit umgehen, weil ich halt mein Ziel vor Augen habe und weiß, so jetzt wird gefightet dafür. Und du kannst halt, das muss man auch dazu sagen, ein sehr, sehr, sehr schönes Leben haben, wenn du im Software-Sales-Bereich bist, ne? Du verdienst sehr, sehr gut, du kriegst Freiheiten, wenn du deine Ziele erreichst, besonders vielleicht auch in weniger Stunden als der Rest. Vielleicht schöne Grüße auch an meinen alten Chef. Wenn meine Ziele drin waren, dann konnte ich in der Mittagspause auch mal 2 Stunden Tennis spielen gehen oder halt mal früher frei machen oder so. Und finanziell hast du in der Regel auch keine Schwierigkeiten, wenn es läuft. Das heißt, es gibt schon so beide Kehrseiten in dem Bereich. Und ja, ich habe es ja initial schon gesagt. Ich finde, es ist der beste Job der Welt. Aber sieht vermutlich nicht jeder so.
Ich glaube, du musst vor allem, wenn du ihn länger machen willst als, ich sag jetzt mal, 2, 3 Jahre. Ich meine, du hast gerade gesagt, du machst das jetzt 10 Jahre. Bei mir geht's steil Richtung 20. Ich glaube, etwas Größeres haben als Vision oder was dich antreibt, als einfach nur dieses ständige, ich muss ja eine Zahlen liefern oder ich will jetzt damit Geld verdienen. Das wird nicht funktionieren. Und ich glaube, der zweite Gedanke, der hängt, glaube ich, auch sehr, sehr stark von der Art des Unternehmens ab, weil du natürlich, wenn du in einem größeren Unternehmen bist, was Product Market Fit hat, wo die Prozesse wirklich reproduzierbar sind, wo auch klar ist, was muss ich denn eigentlich tun, um meine Ziele zu erreichen, dann bist du natürlich unter einem viel, viel höheren, zumindest Zahlendruck vom Gefühl her, als wenn du zum Beispiel in einem vergleichsweise jungen Unternehmen bist, wo du das oft ja noch gar nicht weißt. Also gibt ja viele Unternehmen, die wissen nicht mal, müssen sich langsam erarbeiten, hey, mit wie vielen Leuten muss ich überhaupt sprechen, um am Ende überhaupt einen Kunden zu gewinnen? Und welche Kanäle funktionieren auch? Ich glaube, dann hast du natürlich eine andere Art von Druck, weil du nicht finanziell natürlich auf dem Level performen kannst. Aber hast natürlich eine andere Art von Verantwortlichkeit, aber ich glaube auch mehr Freiheit.
Obwohl ich finde, deswegen, ich rate manchen zum Beispiel dann auch wirklich in die größeren zu gehen, weil sie dann dort direkt davon profitieren. Die haben schon einen Prozess, die haben Playbooks, die wissen, was funktioniert, die wissen, welche Zahlen sie über Cold Mailing, Cold Calling oder whatsoever haben oder in welchen Industrien. Und Startups, da ist natürlich oft das Problem, wenn die da nur ein, zwei Personen im Sales sind, die gesamte Verantwortung lastet auf dir. Das ist natürlich auch super schwer, ne? Und wenn man dann noch gar nicht so weiß, was funktioniert jetzt wirklich, dass du mit ganz viel Trial and Error unterwegs bist, hast du, glaube ich, noch mal so eine andere Art Druck einfach, ne? Dem du standhalten musst.
Ist sicherlich nicht für jeden. Und genau wie du gesagt hast, also ich glaube, daran kann man auch zerbrechen, wenn man sich davon nicht gut genug distanzieren kann. Also ich hatte damit auf jeden Fall zum Beispiel meine Schwierigkeiten. Und vor allem, weil du ja auch beiläufig dann gern mal so Sätze bekommst wie, so, muss ja bei euch funktionieren und ihr zahlt ja alle unsere Gehälter gerade. So. Ja. Und ich weiß, dass du alleinerziehend bist mit zwei Kids zu Hause. Ist vollkommen in Ordnung. Bau noch ein bisschen mehr Druck auf.
Richtig. Vielen Dank. Schön. Gerade auch,
Na.
ne, die Situation, als Corona eintrat, ne? Das war zum Beispiel, da waren nur wir mit dem Sales-Team, waren die, die nicht in Kurzarbeit geschickt wurde, weil natürlich wir die einzigen waren, die irgendwie noch das Beste aus dieser Situation machen konnten. Und wir haben wie die Irren gearbeitet, weil wir wussten, ey, hier lastet gerade so viel Druck darauf, dass wir das Ding überhaupt so durchs Jahr schaffen. Also ja, da war auch klar, boah, da hängen 1, 2, 3, 4, 5 Jobs dran, wenn wir das jetzt irgendwie nicht hinkriegen. Dann
Ja.
schläfst du ein bisschen unruhiger.
Corona war für uns auch für mich mit die lehrreichste Zeit zurückblickend. Ich habe es schon mal erzählt. Ich war ja bei Bookingkit zu der Zeit und Bookingkit ist ein Unternehmen, was eben Ticketing macht für Erlebnisse. Jetzt sind diese ganzen Dinger natürlich komplett im Umsatz von heute auf morgen auf null gegangen. Entsprechend hast du ja Finanzierungen, auf gewissen Planzahlen laufen. Das heißt, deine Runrate ist auf einmal nicht mehr, sag's mal, willkürliche Zahlen, ne? 1,5 Jahre, sondern halt auf einmal nur noch irgendwie, keine Ahnung, 3 Monate. Und du kommst halt komplett in so einen Emergency-Modus rein. Und auf der anderen Seite willst du ja auch dein Team irgendwie, fühlst dich ja der Verantwortlichkeit gegenüber deinem Team, die zu schützen, zu gucken. Wir hatten natürlich wie Kurzarbeit, wir hatten natürlich irgendwie Seite, auf der anderen Seite haben sicherlich gerade am Anfang alle mehr gemacht. Also war sehr, sehr spannende Zeit. Was aber auch spannend war daran war, dass wir durch einfach ein gewisses Maß an Kreativität, und da kommen wir, glaube ich, auch ins Thema gleich rein, weil wir unseren Fokus etwas verändert haben, einfach gesagt haben, hey, was sind denn die Unternehmen, die jetzt wirklich Ticketing brauchen? Also sprich, auf einmal hast du ja dieses Thema Rückverfolgung von Namen gehabt und hattest dann irgendwie Schwimmbäder und alles, was Outdoor war, was im Sommer irgendwie, so diese ganzen, wo du nie ein Ticket gekauft hast online, was dann auf einmal gut funktioniert hat. Ne? Und dann hatten wir einen Rekordsommer und haben sogar die Wachstumsziele am Ende des Jahres übertroffen, unabhängig davon, dass es noch einen zweiten Lockdown gab, der uns wieder Richtung Null gedrückt hat. Also ich glaube, man kann aus solchen Situationen dann auch immer versuchen, eine Chance zu sehen. Und das Thema, was habe ich unter der Kontrolle, was kann ich eigentlich machen, als zu sagen, ja gut, dann sind wir halt in 6 Monaten nicht mehr da.
Absolut. Also, das driftet zu weit ab, deswegen beantworte ich es ganz
Ja.
kurz. Aber bei uns war es dann ähnlich, weil wir waren halt eine Innovationssoftware. Und am Ende war es ein bombastisches Jahr, dann so ab Herbst, weil ganz viele Unternehmen, genau wie du gerade gesagt hast, die mussten kreativ werden. Weil auf einmal war ihr Bread-and-Butter-Business, was die 80% umsetzen konnten, das war teilweise nicht mehr da. Und dann war ja, gut, jetzt müssen wir kreativ finden, wie wir hier wieder rauskommen. Was können wir jetzt machen damit? Und am Ende haben sie dann eben gemerkt, so, hey, okay, wir müssen wirklich in unseren Innovationsbereich investieren, weil das darf uns nicht mehr passieren. Deswegen hatte ich am Ende tatsächlich des Jahres ja, ein sehr erfolgreiches Jahr. Aber genau, das dazu. Wir gehen wieder zurück zum eigentlichen Thema.
Ja, sehr, sehr gerne. Ich glaube, ich habe es ja schon eingangs gesagt, ne, was ich total spannend fand. Einerseits, ich glaube, das sind auch so die zwei, drei Themen, die ich von außen so wahrgenommen habe. Einerseits, glaube ich, du bist so sehr, sehr stark, dich selber zu positionieren. Und du hast auch gesagt, du arbeitest ja auch mit deinen Kundinnen eben an Thema Personal Branding, Thema Sales und solchen Geschichten. Auf der anderen Seite, was ich auch spannend fand in dem Kontext, dieses Thema auch kreative Wege Prospecting zu finden. Das sind ja auch so in gewisser Weise die Themen, über die wir heute sprechen wollen. Mal angefangen vielleicht mit deiner persönlichen Reise. Was hat für dich den Ausschlag gegeben zu sagen, hey, ich investiere jetzt wirklich mal in das Thema Personal Branding?
Ja, super gerne. Also tatsächlich ist es zum einen so ein Punkt, ich frage mich jetzt rückblickend, weshalb ich das in meinem alten Job nicht noch mehr gemacht habe, weil ich jetzt weiß, wie unglaublich stark das performt und wie wichtig das ist. Aber am Ende war es tatsächlich einfach die Situation, dass wir Koios neu gegründet haben, dass wir neu in einem Markt waren und wo wir gemerkt haben, wir müssen jetzt hier eine Personal Brand aufbauen, um da reinzukommen überhaupt, ne? Weil das ist natürlich jetzt nochmal ein besonderer Bereich mit Sales Trainings, aber das gilt natürlich auch für viele andere Branchen und Industrien, dass du eben erstmal Vertrauen schaffen musst. Und ganz, ganz oft sind halt Menschen, die uns zwar brauchen könnten, aber die googeln jetzt nicht einfach. Die gucken jetzt nicht, was gibt es da, sondern die fragen andere Menschen. Und entweder du wirst da empfohlen und entweder dein Name fällt oder du bist raus. Und du hörst auch niemals davon, dass die gerade irgendein Projekt da machen. Und dann war eigentlich sehr, sehr klar, okay, ich muss ganz, ganz stark in meine Personal Brand aufbauen. Ich habe natürlich auch zu Beginn viele Interviews geführt, auch mit vielen Menschen und Coffee Chats und Co., ne, mit anderen Leuten im Sales. Und alle haben halt eigentlich gesagt so, boah, da gibt's ja schon super viele Anbieter. Also wenn eine Sache funktioniert, dann glaube ich, wenn du deine Personal Brand aufbaust, wenn die Leute mehr von dir erfahren und sich wegen dir auch dafür entscheiden. Und genau, dann habe ich gesagt, okay, let's go. Lass uns das ausprobieren, Koios ein Gesicht zu geben. Und habe dann tatsächlich so, ja, ich würde sagen, es sind nicht mal 1,5 Jahre. Das ist das Spannende dahinter. Und vielleicht auch wirklich diese entscheidende Info an alle da drauf, die überlegen, soll ich mal, soll ich nicht, sich noch nicht so trauen. Der Erfolg kommt ganz, ganz schnell, ne? Also ich bin erst seit 1,5 Jahren wirklich richtig aktiv auf LinkedIn. Ich hatte, glaube ich, keine 2000 Leute in meinem Netzwerk. Jetzt sind es knapp 8000. Also wenn man da halt den Fokus drauf legt, kannst du da sehr schnell erfolgreich sein. Aber Spoiler, das ist harte Arbeit, ne? Also das kommt nicht von irgendwer. Also man muss da schon auch wirklich Zeit investieren. Das steht auch fest.
Ich glaube, es ist so dieses Thema, ne, was man gerne denkt, ja, ich mache das nebenbei ein bisschen, aber es ist halt bei, und das ist ja bei jeder Go-to-Market-Initiative so, wenn ich die halbherzig mache, dann kann ich es mir auch gefühlt sparen. Insofern, ich fand übrigens einen Satz, den du gesagt hast, total spannend, also sich auch immer wieder ins Bewusstsein zu rufen. So, viele Leads stolpern gar nicht über dich, weil du den Content postest. Das schafft natürlich irgendwie auch Vertrautheit im Prozess, sondern du wirst empfohlen. Und es ist halt genau das, wie wir heute kaufen, ne? Wenn ich ein Thema habe und eine Herausforderung habe, dann google ich. Dann werde ich auch nicht schlauer, weil ich habe 75.000 Suchergebnisse und jede Webseite sagt mir, das perfekte Produkt für dich, willkommen. Sondern ich suche halt Leute in meinem Netzwerk, die ähnliche Themen hatten, die ähnliche Probleme vielleicht schon gelöst haben und frage eben, wie habt ihr das gemacht? Und dann musst du halt top of mind sein.
Und da muss man aber schon sagen, dass es eine Kombi ist. Denn auch das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig für dieses gesamte Personal Branding Thema, ne? Also mein Profil lebt. Und das ist ganz cool, weil ich da auch immer mal wieder Feedback zu bekomme. Also irgendwie auch scherzhafte so, boah, du LinkedIn-Legende oder keine Ahnung, whatever, ne? Oder wenn ich frage dann zum Beispiel auch eine super kurze, knappe Nachricht, wenn ich Anfragen bekomme, sag ich, hey, bist du zufällig über mein Profil gestolpert oder wie kam's? Und dadurch antworten die auch in der Regel, ja, mein Co-Host ist weg. Red ich weiter, red ich nicht weiter. Bye, Chris. Hi.
Hallo.
Jetzt
ich werde gucken, was ich...
Aber du warst weg.
Genau, richtig. Oh gut, ich werd gucken, was ich schneiden und was ich was ich drin lasse. Es ist lange nicht passiert, aber schön. Ich liebe es, wenn Tele-Columbus nicht liefert, nicht dahin wechseln. Ja. Wieder zurück zur Telekom.
Gut. ich weiß jetzt leider auch selber gar nicht, was ich als letztes gesagt habe.
Wir hatten noch das Thema weiterempfohlen werden und ich glaube, du hattest noch gesagt, bist darauf noch eingegangen. Ich weiß aber auch nicht, wie du den Satz geendet hast, weil ich bin rausgeflogen.
Ja, dass ich tatsächlich auch oft zurückgespielt bekomme, dass sie mich angefragt haben, weil mein Profil lebt. Und ich stelle nämlich immer auch eine kurze Frage, einfach wenn die mir eine Anfrage schicken, dass ich frage, hey, bist du eigentlich zufällig über mein Profil gestolpert oder gab es ein gezieltes Interesse? Und darauf kommt ganz oft zurück, hey, nee, ich fand irgendwie cool, dass ich bei dir sehen kann, wer du bist und was du machst. Ich mochte deinen Content. Und dann sind das Menschen, die mir schon ganz lange folgen. Und dann irgendwann passiert on top dieses, jetzt habe ich schon wieder von irgendwem gehört, dass die bei euch im Bootcamp waren oder so. Und dann kommt erst der Punkt, dass sie mir schreiben. Aber das ist halt alles ineinander verflechtet, ne? Genauso wie jetzt heute. Ich habe letztens gehört, dass jemand dann finally auf uns zukam, weil er mich in einem Podcast gehört hat. Und so spielt das halt alles da rein, dass du halt ständig einfach sichtbar sein musst. Das ohne geht es heute halt einfach nicht mehr.
100%, ich bin komplett bei dir. Übrigens auch etwas, was ich gerne mache, ne? Wenn mich jemand hinzufügt, einfach zu fragen, hey, woher kam der Impuls? Woher kam die Neugier? Auch einfach ab und zu mal nur zu gucken, hey, wer sind eigentlich die Leute, die sich auf meinem Profil irgendwie so rumtreiben? Zu gucken, hey, ist da jemand dabei? Allein dafür lohnt sich ich glaube, das hast du nur im Premium, dass du da alle Leute sehen kannst. So, allein dafür lohnt sich das halt irgendwie. Und genau, ansonsten ist es halt wirklich diese Kontinuität. Also merkst sofort, wenn du halt mal ein paar Tage nachlässt. Also zumindest mein Gefühl.
Absolut. Ich muss aber auch sagen, für mich ist es mittlerweile so eine starke Routine geworden. Kann man jetzt mögen, kann man auch scheiße finden, bin ich ganz ehrlich. Es gibt keinen Tag in meinem Leben mehr ohne LinkedIn. Das ist so ein bisschen auch Wahnsinn natürlich, aber ich lieb's, ich mag's. Ich selber konsumiere da so viel und lerne auch davon. Ich mag es, diese ganzen Persönlichkeiten kennenzulernen. Ich sage auch ganz, ganz oft zu Leuten, wo ich relativ viel Content mal konsumiere, denen schreibe ich einfach, hey, ich lerne total gern die Person hinter dem digitalen Profil kennen. Wollen wir nicht mal 15 Minuten auf einen Kaffee trinken? Und da ist kein Sales-Gedanke dahinter. Da ist wirklich einfach, ich möchte dich ein bisschen kennenlernen und in der Regel entstehen da so coole Gespräche draus. Und ja, ich mag's. Ich habe letztens, ich weiß gar nicht, irgendwer hatte das gepostet, ich weiß gar nicht, vielleicht warst du sogar. Was wäre, wenn es LinkedIn morgen nicht mehr geben würde? Boah, ich wäre ganz schön traurig. Also es ist bescheuert, aber ich wäre wirklich so, nein, das geht nicht.
Fair. Ich glaube, ich hab so eine Hassliebe dazu, ehrlich transparent. Ich weiß nicht, warum ich der eine Nutzer bin unter den paar Milliarden, denen du mir gerade den Post zuschreibst. Er war nicht von mir. Vielleicht
Pet
war
Cycle.
es jemand anderes mit Glatze und Bart.
Ja.
Nee, aber so eine Art Hassliebe, warum? Weil ich auch unfassbar viel dadurch lerne, unfassbar viele coole Leute kennengelernt habe. Wäre ehrlich, also auch meine Karriere hat sich dadurch natürlich extrem zum Positiven entwickelt. Auch ich meine, ich gewinne Kunden darüber, etc. Auf der anderen Seite, warum Hass? Weil ich mich auch dabei erwische, in so eine Art so Scrolling-Modus zu kommen und es nicht als, so, für mich ist es kein Social Media, übrigens Instagram und Co. auch nicht, sondern ist halt inzwischen einfach nur Media-Konsum. Das heißt, du konsumierst dann halt einfach, ohne wirklich was daraus mitzunehmen. Und das ist für mich auch wirklich die Gefahr, da den Fokus zu verlieren, sich zu verrennen. Wenn man es zielgerichtet nutzt, genauso wie du, ich glaube, das ist übrigens auch ein guter Hinweis an jeden, wenn man sich fragt, hey, wie kann ich denn eigentlich über LinkedIn Social Selling machen? Am Ende ist es genau das, mit Leuten in Kontakt gehen, ohne die Verkaufsabsicht einfach ein ehrliches Interesse zu haben und einfach Gespräche zu starten und nicht so wie jeder andere irgendwie 8 Pitch-Nachrichten nacheinander in die Inbox zu ballern.
Gut. Obwohl ich sagen muss, ne, klar, ich habe so beide Welten, ne? Weil LinkedIn natürlich gibt es auch Potenzial. Also natürlich nutze ich das schon auch als Sales-Kanal, aber eben natürlich nicht für jeden, ne? Da gibt es dann eben Unterschiede, aber natürlich, wenn ich irgendwie auch auf meinen ICP treffe, ich habe da ja zum Beispiel auch meine eigene Sequenz und mache da meinen Video-Outreach. Das ist aber auf eine softe Art und Weise, ne? Und wenn dann kommt, hey, nee, ich habe gerade kein Interesse, dann versuche ich da jetzt auch nicht in 8 Objection-Handling-Modusse einzutauchen und die Person noch ganz lange an mich zu binden in ein Gespräch, worauf sie, dann sage ich halt auch, hey, danke für deine Antwort. Ich würde es gern verstehen, aber völlig fein. Und manchmal kommt dann halt noch mal was zurück, dass man es einfach noch mal so ein bisschen einordnen kann, woran hattet ihr Lege, ne? Das Gift schicke ich auch immer ganz gerne mal rum. Genau. Von daher finde ich schon, dass LinkedIn natürlich ein enormes Potenzial hat und gerade ich arbeite dann natürlich irgendwie auch mit dem Sales Navigator und so und pflege da mein Netzwerk, erweitere mein Netzwerk, weil ich halt auch finde, du hast eine Stimme und du hast ja auch zum Beispiel ganz viel, was du weißt in dem Bereich und das ist bei mir genauso. Ich teile ja auch ganz, ganz viele Tipps und ich füge natürlich nur Leute hinzu, von denen ich weiß, hey, die können da auch was lernen, die können inspiriert werden und genau. Mag das deswegen schon auch sehr, sehr gerne.
Ich würde gleich gerne nochmal auf die, du hast es so schön gesagt, Videosequenz eingehen.
Aha.
Vorher, um das abzurunden, gerade das Personal Branding Thema. Du machst ja auch mit deinen Teilnehmenden so ein Bootcamp. Hast, glaube ich, gerade, du hast es so schön gesagt, eine LinkedIn Challenge, wo die Teilnehmenden ja wirklich teilweise von null anfangen. Was sind da so die Learnings und die Erkenntnisse, die du vielleicht auch teilen kannst, die man mitnehmen kann, sagen kann, hey, mir fällt schwer zu posten, ich sollte eigentlich mal starten. Wie kriege ich die PS am Ende auf die Straße?
Absolut, genau, kann ich super viel zu sagen und da sind wirklich, da ist eine volle Bandbreite, ne? Jetzt gerade in meiner aktuellen LinkedIn Challenge, das war mit Female Gründerin, da hatte ich eine dabei zum Beispiel, die ist Spezialistin für KI für Arbeitssicherheit, die hatte schon 10.000 Follower, die ist trotzdem mit dabei gewesen und dann hatte ich aber auch eine, die hatte 100 Connections, also die hat LinkedIn bislang komplett liegen lassen. Und trotzdem war es immer wieder spannend in dieser Challenge, dass eben es allen schwerfällt, diese Kontinuität, was du eben auch schon angesprochen hast, wirklich aufzubringen und zu wissen, hey, was poste ich jetzt, was poste ich nicht? Und durch diese Gruppe, diese Einheit, die wir waren mit 12 Personen, ich habe auch zusätzlich eine WhatsApp-Gruppe, wo ich dann immer Impulse reingebe, ne, und die unterstütze. Das hat denen halt total geholfen, dass die halt von uns auch Impulse bekommen haben, was kann ich posten? Vielen ist das auch nicht bewusst, was kann ich von mir posten, was kann ich zu meinem Beruf posten, ne? Und immer sage, hey, denk einfach mal über deine letzte Arbeitswoche nach. Was war in den Gesprächen? Und davon wird es irgendwas geben, was die Menschen da draußen interessiert oder irgendeine andere Expertise, die du hast. Und dann führe ich die natürlich aber auch vorsichtig dahin, unterschiedliche Formate auszuprobieren. Also zu sagen, poste mal was mit einem Bild, poste mal was mit drei Bildern. Jetzt nehmen wir alle mal ein Video auf und das ist dann auch unsere kleine Wochenchallenge. Jeder macht einen Videopost. Und dabei kommt dann am Ende manchmal auch raus, nee, fühle ich mich gar nicht mit wohl. Und andere sagen, boah, wie geil. Ich habe mir nicht gedacht, dass mir das so Spaß macht. Ich werde ab jetzt immer Videos machen. Und das ist halt irgendwie das Schöne daran. Und alle profitieren davon, dass wir im gleichen Boot sind. Das heißt auch wirklich, dass jeder jeden Tag 5 Minuten bis 10, 15 Minuten aktiv ist. Wir posten natürlich auch unsere Posts da rein, damit da schnelles Engagement irgendwie auch drin ist, damit die halt auch merken, hey, das kann echt Spaß machen. Da gehen dann auch, geht die Sichtbarkeit hoch, die Netzwerke wachsen so ein bisschen ineinander. Das sind alles so schöne Faktoren, die wir dort eben haben. Eine zum Beispiel hat jetzt gesagt, ey, mega, ich steige bei Insta aus, ich mache nur noch LinkedIn. Wie cool ist das denn bitte? Und ja, also ganz, ganz viele tolle Erkenntnisse und wirklich einfach dieses gemeinsame Accountable halten. Das ist ganz, ganz oft die Schwierigkeit. Deswegen, also jeder, der das jetzt gerade hört und auch sich alleine nicht aufraffen kann, meldet euch gerne. Ich habe schon eine Warteliste für die nächste Challenge. Vielleicht seid ihr dann mit dabei. Also ja, unterstütze da immer sehr, sehr gerne.
Ich glaube, das gilt auch für, ich glaube, jede Herausforderung, jedes Ziel, was ich in diesem Leben mir selber setze, wenn ich im Zweifel Accountability-Partner habe, dann wird es halt leichter. Also, wenn ich jemanden habe, der mich halt ins Gym tritt, dann gehe ich da im Zweifel auch hin.
Ja.
Auch wenn ich mal einen schwachen Tag habe oder ich die Nachricht kriege, hey, guck mal, das habe ich heute gemacht und du so, fuck, ich lag wirklich nur auf der Couch, dammit.
Schokolade. Aber dazu vielleicht auch ein cooler Quick-Win. Vielleicht ist das bei dir genauso. Ich helfe mir da mit, es auszusprechen. Das war, als ich meinen ersten Marathon, als ich überlegt habe, mache ich es nicht, habe ich einfach irgendwann gesagt, so, ich spreche das jetzt aus und schau mal, was sagen denn so meine Freunde und so dazu. Und alle so, ja, yo, let's go, Maria, mach das jetzt. Und dann habe ich gesagt, gut, jetzt habe ich es ausgesprochen, jetzt muss ich es machen. Und so mache ich das ganz gerne auch, wenn ich irgendwie sage, boah, ich schaff's nicht mehr, vor der Arbeit noch meinen Arsch hochzukriegen, um zu joggen. Ich sag's dann irgendwem und dann fragt die Person mich ja auch und dann will ich nicht blöd dastehen und sagen müssen, nö, ich bin liegen geblieben. Also es kann helfen, mit Menschen einfach mal darüber zu sprechen, dass die einen dann schon accountable halten dafür.
Ich fühle mich gerade so ertappt und so auf dem Spot, weil ich weiß gar nicht, wer das zu mir gesagt hat. Ja, also das Thema so, wollte halt einen Halbmarathon laufen, dann hatte ich einen Bandscheibenvorfall, konnte da nicht laufen, war verletzt, so, egal, längere Geschichte habe ich, glaube ich, schon mal geteilt. Und dann inzwischen bin ich eigentlich wieder relativ auf einem relativ guten Fitnessniveau. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob sie es war. Er meinte so, ja, aber Chris, warum läufst du einen Halbmarathon? Den kannst du laufen, den läufst du einfach. Lauf doch einen Marathon. Und bis jetzt habe ich mich drum herum gedrückt, auszusprechen, ja, okay.
Yes, nice, das hören hier alle.
Ich habe auch nicht gesagt, dass ich ihn laufe. Aber ich habe das Gefühl, meine Midlife-Crisis ist noch nicht so weit fortgeschritten. Frag mich mal am Ende des Podcasts und mal gucken, was ich dann darauf antworte.
Alles, mache ich. Reicher das ab.
Sehr gut. Genau. Nee, aber ich glaube, genau das, ins regelmäßige Doing zu kommen, ist für mich auch bei LinkedIn immer das Thema. Und ich glaube auch einfach nicht zu verkopft zu sein, einfach so ein bisschen zu testen. So, ich habe immer das Gefühl, so, hey, was sagen jetzt andere zu meinem Post? Aber sind wir ehrlich? Ich glaube, die Leute, bei denen ich mich gefragt habe, was die von meinen Posts halten, die sind eh viel zu busy mit ihren eigenen Themen, als sich genau damit zu beschäftigen und zu denken, oh.
Voll. Und allein, genau, du hast ja gerade einen super wichtigen Punkt angesprochen, weil ganz, ganz viele, die dann noch nicht so da drin sind, die machen sich ganz viele Gedanken und viel zu viele und auch viel zu viel Zeit kostet das, dass der Post perfekt wird. Ich war auch am Anfang natürlich so, ist, glaube ich, bei jedem. Aber durch diese Challenge konnte ich denen zum Beispiel auch das nehmen, weil ich gesagt habe, hey Leute, stellt euch mal vor, wie viele Posts da jeden Tag auf LinkedIn rausgehen. Selbst wenn der nicht perfekt war, in 2 Wochen weiß niemand mehr was von diesem Post. Da ändert sich kein Mensch daran. Eine war auch dann, die meinte, ja, ich kann den Videopost noch nicht machen, weil ich habe noch nicht das perfekte Mikro-Setup. Nein, Abbruch, vergiss den Gedanken, das ist total egal. Hauptsache, du machst dieses Video. Niemanden interessiert, ob du jetzt das perfekte Setup hast, außer klar, wenn es jetzt knirscht an allen Enden. Aber das wird nicht sein, wenn du das Video mit deinem Handy aufnimmst. Und das ist halt wichtig, diesen Perfektionismus da wirklich zur Seite zu schieben und einfach machen.
Was für mich eine sehr, sehr gute Überleitung ist zu dem ganzen Thema, auch Videos zu verwenden im Outreach beziehungsweise im Prozess. Und finde es besonders spannend, weil ich selber mit Video, ich bin ein riesiger Fan von Video in Sales-Prozessen. Ich nutze die ab dem ersten Call eigentlich bis zum Ende. Ich nutze die in meinen Coachings, um Summaries zu versenden und eigentlich durch den Prozess weg immer. Aber der einzige Punkt, an dem ich immer Schwierigkeiten damit hatte, war das Thema Video im Prospecting. Und von daher finde ich genau den Punkt spannend. Das hat sich auch gedreht, seit ich wirklich an Sales verkaufe oder Sales mit drin habe. Als ich an HR verkauft habe, war die Antwortrate wirklich unterirdisch schlecht. So, via E-Mail sowieso, via LinkedIn, das native Videoformat, das geht noch mit am besten. Aber selbst da hatte ich das Gefühl, waren die Antworten noch vergleichsweise gering. Wie gesagt, jetzt inzwischen, glaube ich, deutlich besser. Von daher finde ich wirklich sehr spannend, wie du im Prospecting da vorgehst. Und vielleicht auch unabhängig von Video, was sonst so Themen sind, die du machst, auf die wir vielleicht auch noch mal eingehen können.
Absolut. Und genau, ich habe dazu auch mal schon so ein Webinar gemacht, wollte ich demnächst eher auch nochmal machen, weil ich merke, dass das schon ein sehr spannendes Thema ist, was viele interessiert. Und mittlerweile habe ich natürlich ganz viele Menschen auch darin geschult, die mir auch immer wieder zurückspielen, hey, das funktioniert. Oder auch Stichwort, was wir gesagt hatten am Anfang mit dem Circus. Dadurch, dass ich ja kennbar bin mit meinem lila Anzug, kam auch jemand beim Artist Circus auf mich zu und tippte mich an, als ich gerade Drinks holen war und zeigte mir halt seine Handygalerie und die war auch einfach voller Videos, genauso wie ich die mache und das war so cool, weil er halt auch meinte, boah, du hast mich so angesteckt damit, ich mache das jetzt auch nur noch. Und ich finde es halt so schön, weil das ist eine Möglichkeit, wo du halt direkt nochmal ein bisschen zusätzlich Vertrauen schaffen kannst. Du bist halt ein Mensch, du bist wirklich ein Mensch und nicht, dass da wieder über irgendeine AI oder 18 Tools irgendeine Nachricht an 1000 Leute rausgeht, sondern dieses Video, was ich versende, ist 100%ig personalisiert. Ich nehme das auf, ich halte in die Kamera ein Post-it, da steht dein Name drauf, den habe ich wirklich mit meiner rechten Hand da drauf geschrieben und dann geht's halt los. Und die haben auch schon mal deine Stimme. Es ist einfach sehr viel persönlicher. Deswegen mag ich das irgendwie auch so gerne. Und wichtig ist bei dem Video natürlich, dass es irgendwie kurz und knapp und auf den Punkt gebracht ist. Ne? Ich sage natürlich auch Dinge, die ich über sie weiß, vom Profil her kenne oder dass man Mutual Connections oder so hat, ne? Das ist dann schon auch nochmal wichtig. Und es darf halt nicht länger als so 40 Sekunden sein. Und dann ist eigentlich diese Neugierde schon immer groß, sich das Video anzuschauen. Und es macht halt auch total Spaß, weil ich kriege so coole Antworten. Natürlich schmeckt das nicht jedem. Ich habe auch einmal eine Antwort bekommen, die meinte, oh mein Gott, ist das creepy. Also sorry, aber das ist mir viel zu viel, dass du mir dieses Video schickst. Und dann sage ich, okay, tut mir total leid. Es kann nicht immer jeder mögen, aber auf der anderen Seite kriege ich Nachrichten, das ist der geilste Outreach, den ich je in meinem Leben bekommen habe. Und das sind halt die, wo ich sage, hey, perfekt, das sind die 10, 30, 40%, mit denen ich dann halt auch zusammenarbeiten möchte, wo es halt auch passt, ne? Und das ist schon cool. Also es ist eine 40% Reply Rate, die ich dabei in den Videos habe, was natürlich extrem stark im Outbound ist.
Auf eine wahrscheinlich, ich sag jetzt mal, getargetete Liste. Also nicht komplett cold, sondern halt Leute, die wahrscheinlich Annahme zu irgendeinem Thema gepostet haben, die zu auf deinem Profil waren, die mit dir interagiert haben in irgendeiner Weise etc.
Ja, genau. Aber also tatsächlich auch welche, die noch gar nicht mit mir interagiert haben. Also ich habe schon wirklich auch eine Sequenz, die geht los, dass ich halt eine Prospecting-Liste mir rausziehe. Wenn das zum Beispiel SDRs sind, die jetzt gerade circa ein Jahr zum Beispiel gerade frisch drin sind, wo ich einfach weiß, ich kenne genau deren Herausforderungen. Ich weiß genau, unser Bootcamp könnte ganz viele Schmerzen lösen. Die könnten damit aufs nächste Level kommen oder zum Beispiel AEs oder Senior SDRs, die zum AE werden wollen, wo ich einfach anhand des Profils schon sehen kann, hey, da könnte was drin sein. Und selbst wenn es nicht eine Teilnahme bei uns im Bootcamp sein oder Coaching oder Training von uns, dann weiß ich, die Person kann trotzdem was lernen davon, von dem, was ich poste. Und dementsprechend gehe ich dann auch kalt eben auf Leute zu, was ich dabei mache und was den Unterschied macht, auch bei vielen meiner Kunden, die das jetzt einsetzen. Ich hasse nichts mehr. Ich glaube, jeder da draußen, wenn ich eine Anfrage annehme und am gleichen Tag oder am nächsten Morgen kriege ich einen Pitch um die Ohren gepfeffert, da flippe ich aus. Also wirklich, da frage ich mich, mit welchen Gehirnzellen du gearbeitet hast. Das kann keinen Sinn ergeben, weil das ist die größte Angst, die jeder hat, wenn du jemand Fremdes annimmst, dass du einen Pitch um die Ohren gepfeffert bekommst. Und wenn du das machst, schießt du dir halt selber ins Knie. Und was ich mache, ist, ich nehme die an und meine Sequenz geht dann aber erst 21 Tage später weiter, weil ich möchte ja, dass die Person mich schon mal kennenlernt, dass ich die Person kennenlerne. Wenn sie aktiv postet, kann ich mit ihrem Post agieren. Sie kann mit meinen interagieren, wenn es sie interessiert. Und erst dann geht mein Video raus. Das ist, glaube ich, auch wirklich so ein wichtiger Bestandteil in der Sequenz, dass man einfach schon eine bisschen andere Vertrauensbasis zueinander hat.
Finde ich einen sehr, sehr spannenden Aspekt. Ich würde, glaube ich, dazwischen immer noch intuitiv sagen, hey, eine kurze Nachricht zum Kennenlernen, irgendwie ne, irgendwas so, hey, freue mich, dass wir connected sind. I don't know, einen Grund für den Connect, für den Outreach oder so vielleicht nochmal mit auf den Weg zu geben. Aber ansonsten finde ich die Idee auf jeden Fall sehr, sehr smart. Für mich hat es doch das Gefühl, das heißt trotzdem, ich glaube, dass es sehr zielgruppenspezifisch ist, wie Video am Ende wirklich funktioniert und bei wem es gut funktioniert und bei wem nicht. Denn wenn ich überlege, so die Entscheider, die ich im HR versucht habe zu kontaktieren, da hat Video auch hervorragend funktioniert in der Kombination mit einer Empfehlung. So, hey, by the way, liebe Grüße von XY, hier übrigens kurzes Video. So, ne, auf dem Kanal immer natürlich oder auch wenn du damit auf ein Intro antwortest oder also für solche Themen natürlich großartig. Wenn du wirklich einfach ein Video schickst als Cold Outreach, ist hatte ich das Gefühl, es ist schwieriger. Bei Sellern zum Beispiel deutlich höhere Annahmebereitschaft, weil vielleicht kennen die mich natürlich schon, vielleicht sind die auch einfach natürlich gemäß neugieriger.
Voll, glaube ich auch.
Da muss man einfach seinen eigenen Weg finden, genau.
Gut, ne? Also es ist eine sehr, sehr dankbare Zielgruppe, sage ich auch immer dazu, ne? Also auch, ich mache ja auch einen Scherz am Ende meines Videos und sage, hey, wenn du mehr erfahren willst, schick mir deine Lieblingsfarbe in den Chat. Das funktioniert extrem gut, weil ich mache dann auch was mit der Lieblingsfarbe natürlich, das ist wichtig, ne? Also meine nächste Nachricht greift das auch auf. Aber das funktioniert nicht überall, ne? Ich habe auch natürlich meinen alten Arbeitgeber zum Beispiel, die waren auch in den Bootcamps und die unterstütze ich jetzt auch nachträglich so ein bisschen mit Sales-Themen und hatte das dem Gründer dann auch erzählt. Der ist halt so techie durch und durch. Und der meinte so, Gott, Maria, was ist das denn? Niemals würde ich auf dieses Video antworten. Und ich sage, ja, ich weiß, genau, es passt nicht zu jedem, aber das finde ich ist ja auch das Spannende und die Challenge dahinter, dass du immer identifizieren musst, wie tickt deine Zielgruppe, wer ist deine Buyer-Persona, was könnte zu denen passen, wie sind die in der Regel menschlich. Wenn du das nicht verstanden hast und das mappst mit deinem Outreach, dann wird es sehr wahrscheinlich auch nicht funktionieren, ne? Also das ist halt einfach wichtig. Und da aber auch einfach mal ausprobieren, ne? Also zum Beispiel hier das gesamte Team von Man Bauer bei Webflex. Die haben auch meinen Video-Outreach übernommen. Die haben super Erfahrungen damit gemacht. Und es ist auch irgendwie HR und irgendwelche Compliance-Beauftragte und so weiter. Das kann schon funktionieren, ne? Aber man muss dann halt einfach adaptieren. Wenn die, glaube ich, meine Endfrage genommen hätten mit, was ist deine Lieblingsfarbe, hätten die vermutlich auch gesagt, sag mal, hackt's. Was will sie oder er jetzt von mir? Und genau, da muss man es dann halt einfach so ein bisschen anpassen.
Bei Workflex sind wahrscheinlich, hey, welches Land würdest du als erstes für deine Vocation nutzen?
Das ist natürlich eine mega Abschlussfrage, die direkt perfekt passt. Ne?
Aber ja, finde ich sehr, sehr cool. Hast du noch andere Dinge im, ich sag's mal, im kreativen Prospecting probiert? Eine Sache, die mir in Erinnerung geblieben ist, ich weiß gerade gar nicht, ob das auch beim Zirkus jetzt war, ist aber zum Beispiel, du hast, glaube ich, irgendwelche Karten verteilt, ne, die Leute mit einer so wirklich hochwertigen Giveaways die, zum Beispiel, ne, oder, also, was weiß ich, was für andere Beispiele du vielleicht noch hast. Sowas zum Beispiel.
Ja, total, genau. Also das ist vielleicht auch so ein bisschen mit der Grund. Du hattest ja initial geschrieben, so hey, wie kann es sein, dass vom einen Zirkus, wo dich keiner kennt, zu einem Jahr später dich jeder auf diesem Zirkus kennt? Zum einen ist das natürlich so ein bisschen, ich kann jedem empfehlen, so wie ich jetzt mit einem lila Anzug oder so, irgendwas zu haben, was deine Personal Brand ist, mit deinem Foto, aber auch oft mit deinem Content und Co. Und dann geht es halt einfach darum, dass du dir irgendwas aussuchst, was zu dir passt. Ich habe dann zum Beispiel auch bei vielen Leuten, wo ich geschrieben habe, so, hey, ich würde mich freuen, wenn wir uns wiedersehen. Wenn ich dich nicht direkt sehe, halte Ausschau nach meinem lila Anzug. Und dann kommen auch Leute, hey Maria, weil die dich dann zumindest leichter erkennen, wenn du die anderen aus der Masse nicht direkt erkennst. Und ich habe dann halt beim diesjährigen Circus, habe ich überlegt, so, okay, verdammt, ich kann kein richtiges Kostüm anziehen, weil ich muss natürlich meinen lila Anzug tragen. Und dann halt die Frage, okay, wa was mache ich denn damit? Und ist ja das Schöne hier in unserer Region, dass ich in den Deitas gegangen bin, in den Karnevalsdor. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt gehe ich einfach mal durch die Gänge, was lacht mich denn an? Ja, und irgendwann war ich in diesem Gang, wo dieses gesamte Thema rund um Karten war. Und dann dachte ich so, ja klar, ich bin die aus dem Circus, die Kartentricks macht. Und habe mir dann halt
Ha
dazu einfach alle Sachen zusammengeholt, also diesen Hut, diese Herz-Dame-Tasche, ne? Und am nächsten Tag oder übernächsten Tag, montags, hatten wir dann ein Staley mit meinem Mitgründer und ich habe gesagt, Daniel, so, ich habe jetzt Thema Kartentricks. Was können wir machen? Und habe da natürlich auch versucht, dann einfach mit ihm gemeinsam kreativ zu werden. Und da sind wir dann irgendwie von Hölzchen auf Stöckchen Richtung, wir machen Karten selbst mit irgendwelchen Sales-Jokes oder so, haben ChatGPT gefragt. Das hat nicht gut funktioniert. Die waren alle super sexistisch und so, diese Sachen, die da rauskamen. Und zwar so, okay, nein, Abbruch. Davon müssen wir uns entfernen. Und irgendwann sind wir einfach gelandet, ey, lasst uns doch super hochwertige einfach nehmen und auch da Fun Fact, die sind nicht teuer bedruckt. Wir haben diese Sticker einfach nur bestellt und ich habe jede einzelne Karte händisch beklebt. Es geht also auch sehr günstig. Und ja, dann habe ich mir einfach einen Kartentrick überlegt und ja, habe halt mit den Menschen die Kartentricks gemacht und habe dann gesagt, ich verschenke die Karte, die sie gezogen hatten in meinem Kartentrick. Die dürfen sie dann auch behalten. Und wenn sie mir im Nachgang halt ein Foto mit der Karte schicken, erkläre ich ihnen den Trick. Ja, das hat halt unter anderem sehr, sehr gut funktioniert. Das sind halt so Kleinigkeiten, die halt günstig sind, die kreativ sind, die dann doch irgendwie ein bisschen aus der Masse herausstechen. Und ich würde mich jetzt auch nicht als allerkreativsten Menschen überhaupt beschreiben, aber oft kommst du ganz schnell zu irgendwas, was dann halt doch einmalig ist und niemand anders da draußen macht.
erinnere mich so ein bisschen an die Folge, die ich mit Björn aufgenommen habe zum Thema auch Messe und wie du beim Messen aus der Menge eigentlich herausstichst, weil genau auf so einem Event, ne, du hast dann halt 100 Gespräche, einer noch 50 Gespräche, es ist auch egal, wie sollst du dich an jedes Einzelne erinnern? Und finde das einen sehr, sehr coolen Aufhänger. In dem Kontext, ich habe damals immer auf Messen, ich nenne es immer den Pink Elephant, genommen und gesagt, hey, guck mal, Maria, wie stellen wir denn sicher, dass nach dem Gespräch hier du dich auf jeden Fall daran erinnerst? So, das eine ist natürlich immer Folgetermin direkt in den Kalender legen. Und ich habe immer gesagt, hey, guck einfach in der Inbox nach dem pinken Elefanten. Und dann versende ich eine E-Mail, die heißt Pink Elephant, da ist ein Bild drin, das heißt Pink Elephant, der Termin heißt sogar Pink Elephant.
Hä?
Und no chance, dass sie das vergessen und hast halt nach dem Event eine Antwortrate, die geht halt Richtung 100%. Dann machst du noch ein Selfie mit denen und packst das in die E-Mail rein. So, ne? Aber entsprechend genau das Gleiche, wie du gerade gesagt hast, du musst dann halt kreative Wege finden, aus der Masse rauszustechen. Und so eine Karte zum Beispiel ist auch was total total Cooles. Vor allem, wenn ich überlege, ich komme dann nach dem Event nach Hause, guck mal den Stapel Flyer an, den man mitgenommen hat, dann schmeißt du halt 90% weg und behältst halt die zwei Dinge, die dir vielleicht irgendwie noch positiv in Erinnerung geblieben sind. Mega nice. Du, wir sprechen schon eine ganze Weile. Ich habe ehrlicherweise kein Zeitgefühl, weil ich rausgeflogen bin und nicht weiß, wie die Gesamtzeit läuft. Haben wir irgendwas vergessen, bei dem du sagst, hey, Chris, das will ich den Zuhörenden auf jeden Fall noch mit auf den Weg geben?
Ja, ich würde, glaube ich, auf jeden Fall jedem empfehlen, probiert Dinge aus, geht euren Weg, schaut einfach, wie ihr sichtbar sein könnt, ne? Und auch was für euch rauszieht, auch an Learnings über euren normalen Sales-Job hinweg und die Ziele, die ihr erreichen müsst. Versucht immer offen zu sein, versucht echt mit Leuten einfach mal Coffee-Chat zu machen. Ihr werdet immer irgendwas daraus lernen und traut euch einfach. Also gerade auch sowas, ne, wie du ja jetzt auch wieder gesagt hast, ich mache das ja auch super gerne mit den Selfies und schicke die danach zu, weil es erinnern sich einfach beide viel, viel leichter an dieses Gespräch. Und ganz, ganz oft höre ich dann halt von Leuten, echt, kann ich das machen? Kann ich die Frage stellen? Ja, tu es. Was soll passieren? Ja, du kannst vielleicht mal von irgendwem zurückbekommen, hä, nee, machen wir nicht oder so. Aber es ist halb so wild, weil es wird sich immer ausgleichen. Und ja, habt irgendwie Spaß dabei, bleibt authentisch. Das ist ganz, ganz wichtig.
Ich wollte gerade sagen, ich glaube gerade bei dem Punkt, ich habe noch nie ein Nein gehört, als ich zu jemandem gesagt habe, hey, lass mal noch ein Foto machen. Hey, können wir noch kurz ein Foto, dann erinnern wir uns beide an das Gespräch. Mir hilft schon alleine als To-Do-Liste, weil ich danach weiß, wem ich noch was schicken muss. Aber ist ein ganz anderes Thema. 100% bei dir.
Aber genau, ich fände es natürlich auch spannend. Ich habe jetzt gefühlt sehr, sehr viel gebrabbelt. Wie ist das denn bei dir zum Beispiel? Also du bist ja auch sehr, sehr aktiv. Hast du irgendwie eine gewisse Linie, der du versuchst zu folgen? Oder was sind so deine Main-To-Dos, wo du sagst, hey, die lasse ich nie schleifen oder das mache ich auf jeden Fall und das hat dich total erfolgreich gemacht auf deiner Reise?
Ziemlich viele Fragen. Bei welcher wollen wir anfangen? Nein, ich versuche mich wirklich, ich habe für mich selber und für alle meine Teams immer, ich nenne es mal so eine Sales House Rules definiert, die so basic sind, ne? So wie es wie Date in, Date out. Sowas wie, ich stelle immer eine Postmortem-Frage. Also sinngemäß, hey, wenn wir uns nächste Woche treffen und ABC nicht gemacht haben, was ist dann schiefgelaufen? Oder was muss noch passieren, damit wir das nächste Woche erledigen können? Also das sind so 6, 7 Dinger, da gucke ich auch immer rein und da versuche ich mich wirklich zu zwingen, ohne Ausnahme denen rigoros zu folgen. Ich glaube, das ist wirklich das eine, weil das in den Deals Velocity und Winrate hochhält. Und ansonsten Nummer 2, ich versuche immer, egal beim Leadership und egal beim Kunden, einfach schnell und zügig das zu machen, was ich sage. Und wenn ich es nicht schaffe, dann eben alle Leute kurz abzuholen. Aber wirklich einfach das, was ich sage, zu machen, dieses Say-Do-Ratio. Und ansonsten ist es immer ein gewisses Maß an Kontinuität gewesen. Also LinkedIn zum Beispiel ist ja das Thema oder Personal Branding, mit dem ich mich immer bis heute auch immer noch schwer tue. Jetzt gerade bin ich wieder ganz gut in einem Flow. Mal gucken, wie lange. Jetzt habe ich das Gefühl, ich schreibe irgendwie, komme ins Schreiben rein und es macht dann auch Spaß, weil du noch Ergebnisse siehst. Ich glaube, auch da ist die Frage einfach, was möchte ich kommunizieren? Für was stehe ich? Was ist der Fokus meiner Brand? relativ einfaches Beispiel. Ich habe relativ oder vergleichsweise wenig Leads und aktiv, weil ich keinen aktiven Outreach oder wenig aktiven Outreach mache, über mein Profil generiert. Ich generiere viel Traffic über oder viel Inbound über Empfehlungen. So, keine Frage. Mein Profil hilft aber extrem beim Konvertieren, weil die Leute wissen, na, der hat halt auch Ahnung von dem, über was er spricht. Also der lebt halt Sales, der hat einen Podcast, der hat Expertise. Also ich habe Feedback bekommen bei einem hochsechsstelligen Deal, so die waren auf meinem Profil und haben sich meinen Podcast angehört und waren so, okay. Und dann kam, also es hat im Sales-Prozess einfach geholfen, den Deal zu converten, ne? Solche Geschichten. Also sich das bewusst zu machen. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen der Gedanke, den ich da habe. Und dann eben dem wirklich zu folgen in einem Plan. Also sich hinzusetzen und sagen, was mache ich jeden Tag oder jede Woche? Brech das runter auf Aktivitäten und folg deinem Plan. Und wenn du nach einem Monat merkst, hey, damit komme ich nicht hin, dann passt den Plan an. Oder ich muss das und das und das noch zusätzlich machen. Okay, fair. Dann ist vielleicht auch die Frage, okay, was mache ich stattdessen nicht? Aber immer Fokus.
Gut, also kann ich 100% unterschreiben und würde da halt auch sagen, sei nicht zu starr. Ne? Also das Einzige, was ich zum Beispiel mir als Ziel gesetzt habe, weil es sollte schon realistisch sein, dieses Jahr 2025 wird nicht ohne mindestens einen Post die Woche zu Ende gehen. Das ist einfach, weil ich gesagt habe, ich habe immer irgendwas zu sagen und ich muss mich halt einfach nur selber dazu pushen. Und dann kommst du ganz von allein eigentlich immer zu diesem Punkt, dass du sagst so, hey, okay, da war doch wieder was, da poste ich nochmal was. Und dann kommt es halt von selbst, ne, dass du so 2-3 Mal doch irgendwie die Woche aktiv bist.
Ich glaube, der einfachste Hack für mich dort war, jetzt verkaufe ich gerade an Sales, mache es vergleichsweise einfach, weil ich einfach reingucken kann, hey, welche Sales, was hat mich diese Woche wirklich im Sales genervt? Oder ansonsten, was ich eigentlich immer mache, ist, ich nehme einfach die Transcripts meiner Calls, lass sie durch ChatGPT aufbereiten und die häufige Fragen, die gestellt werden, mir runterschreiben und schon weißt du, was du posten willst oder was du posten könntest, zum Beispiel. Ne? Hat mir, als ich an HR verkauft habe, sehr geholfen.
Genau, weil du kannst halt genau dann die Herausforderungen, die ja gerade offensichtlich haben, weshalb sie mit dir sprechen, die Wahrscheinlichkeit liegt bei 95%, dass die anderen Leute da draußen in HR die gleiche Herausforderung haben und sie dadurch halt was von dir lernen kann und genau das, was du eben gesagt hast, dass du dadurch automatisch als Trusted Advisor für den Bereich halt auch bist und dass die Leute dich dann auch als Bereicherung ihres Netzwerks ansehen und dir dann halt auch gerne folgen. Ne? Ich bin auch zu 100% der Überzeugung, dass das positiv sich auf deine Deals ausschlägt. Also einfach so ein zusätzlicher, ja, Win-Win-Faktor, sag ich mal.
Definitiv. Maria, ich genieße es sehr. Wir könnten wahrscheinlich auch noch eine Stunde quatschen. Ich habe noch eine letzte Frage an dich im Stile dieses Podcasts oder beziehungsweise in fast guter Tradition, die ich aber von, ich sag's mal wieder, Diary of a CEO stibitzt habe. Eine Frage, die eine Gästin der Vorwoche für dich dagelassen hat. Wie wirst du jeden Tag ein Stück besser?
Ich mache tatsächlich sehr, sehr viel. Also ich höre selbst viele Podcasts, ich lese Bücher. Ich nehme natürlich auch selber in meinen eigenen Bootcamps teil und lerne auch da nie aus. Und ich habe tatsächlich auch privat eine Coaching, mit der ich auch Themen für mich mache. Ne? Auch da kann man irgendwie nie auslernen. Ich habe da früher oft nicht den Fokus drauf gesetzt, weil ich dachte, boah, nee, ist alles schon so stressig, ich habe dafür keine Zeit. Weiß aber mittlerweile zum Glück, wie wertvoll das ist und würde das jedem empfehlen, sich da aktiv jede Woche zumindest ein bisschen eine Zeit für zu nehmen. Aber ich würde sie gerne auch dir noch stellen zum Abschluss.
Voller Support für die Frage. Ich wollte gerade sagen, auch so ein Thema, als Coach oder als Trainer weiß man auch den Wert zu schätzen, den einem ein Coach eben auch mitbringt. Also ich habe auch immer in den letzten 5, 5,5, 6 Jahren mit einem Coach gearbeitet. Das hat mir immer geholfen, beziehungsweise mit einer, ist gar nicht, wie man das Wort richtig gendert. Also da, absolute Empfehlung und versuche auch, natürlich irgendwie Podcasts zu hören. Ich meine, ich liebe auch diese Gespräche jetzt, weil ich immer was mitnehme. Und genau wie du gesagt hast, auch wenn ich selber ein Training oder Coaching habe, du nimmst immer wieder neue Impulse mit, die du auch umsetzen kannst. Ich glaube, das Wichtige ist immer, sich aktiv hinzusetzen, zu überlegen, hey, was kann ich denn davon jetzt auch wirklich implementieren? Weil sonst ist es so links rein, rechts raus und schöne Idee. Aber am Ende musst du die Dinge halt auch auf die Straße bringen. Das wäre auch, glaube ich, wenn ich jemandem empfehle, die Frage wird ganz oft gehört, so, ne, ich habe das gelesen, was soll ich als nächstes lesen? Naja, lies doch nochmal. Mach mal Naja, nimm dir die Dinge und setz die eben erstmal um. Aber ja, ich versuch's auch. Also meistens ist es so, dass ich mir ja die Frage stelle, hey, was ist gerade das Thema, was ich hier voranbringen muss? Okay, wie kann ich das mir das Wissen holen, dass das erfolgreich wird? So als Beispiel, ich habe vor kurzem mein erstes, das erste Mal Interviewmanagement gemacht. So, dann setze ich mich hin mit jemandem, der das schon gemacht hat, den ich dafür schon oft irgendwie eingesetzt habe. Und wir besprechen das durch, wie ich halt schnell Impact liefern kann. So, perfekt.
Mega Hammer. Ja, und ich glaube, du hast einen ganz, ganz wichtigen Punkt da gesagt, weil es bringt dir nichts, ganz viel zu konsumieren und davon nichts in deinen Alltag zu bringen. Setz dir da kleine Ziele. Sag dir nur eine kleine Sache, solange du die schon mal irgendwie machst, ist mehr gewonnen, als wenn sich halt so gar nichts tut, ne?
100%. Maria, vielen lieben Dank. Ich fand es ein großes Gespräch. Ich habe das Gefühl, wir haben eine Stunde gequatscht. Ich weiß es nicht genau.
Nicht.
ja, wie gesagt, vielen lieben Dank. Ich habe super coole Insights. Kann man wirklich viel draus mitnehmen. Also mega, dass du da warst.
Ja, vielen lieben Dank. Es hat mir auch mega Spaß gemacht. Und freue mich schon sehr, wenn wir uns das nächste Mal auch wieder live sehen und dann nochmal schnacken können.
Vielleicht im Oktober in Köln. Wir werden sehen. Ich weiß nicht, was vorher noch in Berlin ansteht. Aber ja, mal gucken. Sehr cool. Also insofern, dir lieben Dank und euch lieben Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr dabei wart und freue mich, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder mit am Start seid. Bis dahin. Tschüss.
Ciao.
Das war GoTo Network. Lieben Dank fürs Zuhören. Das bedeutet mir wirklich viel. Wenn du Gedanken zum Teilen hast, jede Art von Feedback, Ideen für Gäste oder anderen Schabernack, freue ich mich natürlich sehr, wenn du mir einfach schreibst. Der beste Weg dafür ist sicherlich LinkedIn. Podcast spannend findest, freue ich mich natürlich auch über eine Bewertung, wenn du die Folge teilst oder den Podcast weiterempfiehlst. Und natürlich, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest. Bis dahin.